Ich hatte seit über 5 Jahren keine Sicherheitsleine mehr berührt. Kein Gurtzeug, kein Helm, kein Licht, das sich durch das kalte, schwarze Wasser schnitt. Nicht seit dem Vorfall in den Kathedralenhöhlen, wo ich mit eigenen Augen gesehen hatte, wie ein einstürzender Tunnel einen Menschen binnen Sekunden vernichten kann. Danach hatte ich dem Höhlentauchen abgeschworen. Ich hatte geschworen, nie wieder unter die Erde zu gehen. Und ich dachte, ich hätte es ernst gemeint, bis ich das Loch fand. Es war an einem späten Nachmittag, als ich es zum ersten Mal bemerkte. Ich hatte das neu gekaufte Grundstück erkundet, ein 10 Hektar großes Waldstück abseits jeder Straße, mit einem flachen Bachlauf und sanften Erhebungen. Ich kannte mittlerweile jede Kurve, jeden Baum, jede Unebenheit. Doch an diesem Tag hatte ich mich weiter in den südlichen Teil des Waldes vorgewagt, wo das Gelände abschüssiger wurde und dichter Bewuchs die Sicht versperrte. Dort, in einer seichten Senke, wo der Regen das Erdreich ausgehöhlt hatte, entdeckte ich eine seltsame Vertiefung. Zuerst hielt ich es für eine natürliche Mulde. Doch als ich näher trat, bemerkte ich den Fels, grauer, poröser Kalkstein, von dem die Erde weggespült worden war. Etwas darunter hatte die Oberfläche durchbrochen. Die Gesteinsschicht war eingestürzt. Ich kniete mich hin und begann, mit den Händen lose Erde und kleine Steine beiseite zu schieben. Was aussah wie ein einfacher Dreckhaufen, war in Wirklichkeit ein verschütteter Höhleneingang. Zwischen den Brocken aus Kalkstein tat sich ein kleines Loch auf, gerade groß genug, um eine Faust hineinzuschieben. Kalte Luft strömte heraus. Sie war abgestanden, trocken, ohne jegliche Bewegung. Kein Hauch von Leben, keine Insekten, keine Feuchtigkeit. Nur Leere. Ich zückte meine Taschenlampe, schaltete sie ein und richtete den Lichtkegel in die Öffnung. Das Licht schnitt nur wenige Zentimeter weit in das Schwarz. Der Winkel war zu steil. Ich konnte nichts erkennen. Nur Finsternis. Ich setzte mich auf die Fersen und runzelte die Stirn. Diese Höhle war nicht auf der Karte. Bevor ich das Grundstück gekauft hatte, hatte ich mir die vollständige Topographie geben lassen. Bachlauf, Felsformationen, sogar 2 kleine flache Höhlen im Westen waren eingezeichnet. Aber diese hier, sie war nirgends vermerkt. Ich zog mein Handy hervor und wählte die Nummer des Immobilienbüros. Nach wenigen Klingelzeichen meldete sich eine Frau. »Westwood Immobilien, hier spricht Karen.« »Hallo, hier ist Leon Berger. Ich habe letztes Jahr das Grundstück an der Route 12 gekauft.« »Oh, natürlich, Herr Berger. Wie geht es Ihnen?« »Gut. Eigentlich sehr gut, aber ich habe heute beim Erkunden des Geländes etwas gefunden, das nicht auf dem Plan stand.« »Oh? Was denn?« »Sieht aus wie eine Höhle. Oder zumindest war es mal eine. Der Eingang ist teilweise eingestürzt, aber es gibt noch eine Öffnung.« Stille. Ich rechnete mit einem ernsten Ton, vielleicht einer Warnung wegen Haftung oder staatlichem Schutz. Stattdessen klang sie nur verwundert. »Das ist wirklich seltsam. Wir sollten das eigentlich in den Unterlagen haben, aber wenn der Eingang schon damals verschüttet war, könnte es sein, dass die Vermesser es übersehen haben.« »Könnte sein. Die Struktur sieht jedenfalls alt aus. Ist sie gefährlich?« »Wenn sie stabil ist, würde ich mir keine Sorgen machen. Es gibt in dieser Gegend viele solcher Hohlräume, meistens nichts Spektakuläres.« Ich bedankte mich und legte auf. Doch irgendetwas ließ mich nicht los. Ich konnte den Blick nicht von diesem Loch abwenden. Es gab nur einen Menschen, den ich anrufen konnte. Einen, der genau wusste, was es bedeutete, wenn etwas Unerwartetes im Boden gefunden wurde. Erik Schneider. Er ging nach dem zweiten Klingeln ran. »Leon? Alter, ich dachte, du wärst tot. Seit Kathedralenhöhle hast du dich wie ein Geist benommen.« Ich grinste leicht. »Ich lebe noch.« Im Hintergrund klapperten Gläser und Stimmen. Er war wahrscheinlich in der Bar, in der er arbeitete, irgendwo zwischen 2 Schichten. »Was gibt's?« fragte er. Ich blickte zurück zu dem dunklen Loch. »Ich habe etwas gefunden. Etwas, das du sehen musst.« Am selben Abend tauchte Erik bei mir auf. Sobald er den eingestürzten Eingang sah, leuchteten seine Augen auf wie bei einem Kind an Weihnachten. Er fuhr mit den Fingern über den alten Kalkstein. »Und das ist auf keiner Karte?«, fragte er. Ich schüttelte den Kopf. »Nirgends.« Er sah mich mit diesem funkelnden Blick an, der Blick, der uns früher schon oft fast das Leben gekostet hatte. »Dann haben wir eine Jungfrau vor uns, Leon, eine unberührte Höhle.« Ich nickte. »Und sie gehört uns.« Noch in derselben Nacht begannen wir zu graben. Was einst verschüttet worden war, sollte wieder ans Licht kommen. Doch das, was unter dem Stein verborgen lag, war nicht einfach nur ein Stück vergessener Natur. Der Boden war hart. Die Steine, die sich über Jahrzehnte oder vielleicht Jahrhunderte zu einem natürlichen Wall verfestigt hatten, ließen sich nur mühsam lösen. Erik und ich arbeiteten mit Schaufeln, Arbeitshandschuhen und einer rostigen Brechstange, die ich noch in meinem Schuppen gefunden hatte. Der Kalkstein war brüchig, doch durch den Druck der Erdschichten war er miteinander verbacken, wie zu einem steinernen Puzzlestück. Immer wenn wir ein größeres Stück herausbrachen, stieg eine Wolke feiner Staubpartikel auf, die sich schwer auf unsere Kleidung und in unsere Kehlen legten. »Fühlt sich an, als würde man ein Grab öffnen«, murmelte Erik zwischen zwei Hustenanfällen. Ich antwortete nicht, doch in mir keimte derselbe Gedanke. Es war nicht nur der Dreck oder die Enge, die mir zu schaffen machte. Es war die Luft. Sie war anders. Kalt, ja, aber auch schwer. Dick, als würde sie etwas Altes in sich tragen. Etwas, das dort unten nicht gestört werden wollte. Nach etwa 2 Stunden schweißtreibender Arbeit, der Himmel war inzwischen hinter den Baumwipfeln in blutrotes Abendlicht getaucht, war das Loch groß genug für einen Menschen. Kaum mehr als schulterbreit. Die Ränder waren scharfkantig und unregelmäßig. Ein falscher Schritt und man konnte sich ernsthaft verletzen. Erik beugte sich hinunter und hielt eine Hand vor die Öffnung. »Kälter als erwartet«, murmelte er. Ich tat es ihm gleich. Die Temperatur im Inneren war deutlich niedriger als draußen. Nicht wie bei einem gewöhnlichen Luftzug, es war vielmehr, als würde die Höhle selbst atmen. Und ihr Atem war alt, abgestanden und beinahe leblos. »Bereit für ein kleines Abenteuer?«, fragte Erik mit einem Grinsen, das zu breit war für diesen Ort. Ich betrachtete das Loch, den Schatten, der alles Licht zu verschlucken schien, und spürte, wie mein Herz schneller schlug. »Noch nicht ganz«, sagte ich. »Wir müssen Ausrüstung holen, Leinen, Helme, Lampen.« Erik nickte zustimmend. Er war impulsiv, ja, aber nicht dumm. Und er wusste genauso gut wie ich, was passieren konnte, wenn man unvorbereitet in eine unbekannte Höhle eindrang. Etwa 1 Stunde später standen wir erneut vor dem Eingang, diesmal ausgestattet wie früher. Mit Helmen, LED-Stirnlampen, Handschuhen, Klettergeschirr und mehreren Rollen Sicherheitsleine. Ich hatte das alte Equipment aus dem Schuppen geholt, erstaunt, wie viel ich davon noch besaß, als hätten meine Hände all die Jahre darauf gewartet, es wieder zu benutzen. Ich befestigte das erste Ende der Leine an einem dicken Wurzelwerk in der Nähe des Einstiegs. Es war stabil, tief im Erdreich verankert. Dann wickelte ich die Leine sauber auf und überprüfte jede Karabinerverbindung doppelt. »Machst du das immer noch so gründlich?«, fragte Erik mit einem Lächeln, während er sein Geschirr festzog. »Ich habe keine Lust, da unten zu sterben«, gab ich knapp zurück. Wir näherten uns dem Eingang, knieten nieder, schalteten die Stirnlampen ein. Der Lichtkegel durchschnitt die Dunkelheit nur spärlich. Das Innere der Höhle schluckte das Licht wie Wassertinte. Ich legte mich auf den Bauch, zog meine Arme weit vor und begann mich langsam hineinzugleiten. Die ersten paar Zentimeter waren einfach. Der Schacht war eng, aber nicht zu eng. Ich spürte, wie kleine Steine unter meinem Brustkorb knirschten, während ich mich mit Händen und Füßen weiterzog. Der Kalkstein drückte gegen meine Rippen, rau und kalt. Der Raum wurde enger. Ich musste den Atem anhalten, um überhaupt vorrücken zu können. Mit jeder Ausatmung presste ich mich ein Stück weiter, einatmend nur, wenn ich ausreichend Raum dafür geschaffen hatte. Hinter mir hörte ich Erik fluchen, als er ebenfalls in die Enge kroch. »Enger als erwartet«, keuchte er. »Du meinst beängstigend eng«, murmelte ich, meine Stimme gedämpft und seltsam fremd zwischen den steinernen Wänden. Jeder Laut hallte leise wider, als spräche ich in den Magen eines schlafenden Riesen. Nach etwa 5 Metern öffnete sich der Tunnel geringfügig. Ich konnte nun die Ellbogen etwas spreizen, hatte wieder mehr Kontrolle über meine Bewegungen. Meine Stirnlampe leuchtete gegen eine schräge Steinfläche, die sanft abfiel. Ich rutschte vorsichtig nach vorn und spürte, wie der Boden unter mir weicher wurde. Kies, gemischt mit feuchtem Staub. Dann ein Rutschen. Ich glitt einige Meter unkontrolliert hinab. Mein Magen hob sich, bis meine Stiefel wieder Halt fanden. Ich keuchte und tastete nach festen Griffpunkten. »Alles okay?«, fragte Erik hinter mir. »Ja, du wirst es lieben.« Wenige Sekunden später fiel auch er durch die kleine Öffnung hinab zu mir. Seine Lampe schwenkte zur Seite und fror für einen Moment ein. »Heilige Scheiße«, flüsterte er. Vor uns öffnete sich eine Kammer, die den Atem raubte. Die Decke spannte sich hoch über unseren Köpfen wie das Gewölbe einer unterirdischen Kathedrale. Tropfsteine, die in jahrtausendelanger Geduld gewachsen waren, hingen wie die Zähne eines steinernen Ungeheuers herab. Die Wände glitzerten im Licht unserer Lampen, überzogen mit mineralischen Ablagerungen, die sich wie gefrorene Wellen über die Oberfläche zogen. Und in der Mitte ein stiller, spiegelglatter Teich aus kristallklarem Wasser. Kein Geräusch, kein Wind, kein Leben. Nur wir und der Stein. »Das ist nicht normal«, flüsterte ich. Erik grinste. »Das ist perfekt.« Aber in meinem Inneren spürte ich etwas anderes. Ein Dröhnen in der Luft. Nicht laut, nicht greifbar. Eher wie der Widerhall von etwas, das noch nicht gesprochen wurde. Eine Erwartung, etwas war hier unten, etwas war hier. Wir standen minutenlang einfach nur da. Unsere Stirnlampen warfen tanzende Lichtkegel über die Tropfsteinwände, die in Jahrtausenden geformt worden waren. Über uns hingen gewaltige Stalaktiten wie die Fangzähne schlafender Bestien. Unter unseren Füßen spannte sich der kristallklare Teich aus, als wäre er das Auge eines uralten Wesens, das uns beobachtete. »Siehst du das?«, fragte Erik, seine Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Ich nickte langsam. »Es ist wie eine Kathedrale unter der Erde. Ein perfekter Name, die Kathedrale der Stille«, murmelte er ehrfürchtig. Doch je länger ich dort stand, desto schwerer wurde mir zumute. Es war nicht nur die feuchte, abgestandene Luft, es war das Gefühl, nicht allein zu sein. Nicht beobachtet im klassischen Sinn, eher als würde der Fels selbst zuhören. Als wäre diese Höhle nicht nur ein Ort, sondern ein Bewusstsein. Ich schüttelte die Gedanken ab. Wahrscheinlich war es nur die Enge, die mich paranoid machte. Ich zog die Sicherheitsleine hervor und begann, sie entlang eines vorspringenden Felsens festzumachen. Ein fester Knoten. Dann der erste Ankerpunkt. Erik kontrollierte meine Arbeit gewissenhaft, zog an der Leine, nickte. Alles hielt. Wir ließen den kleinen Einstiegsraum hinter uns und begaben uns weiter in die unbekannte Tiefe. Mit jedem Schritt veränderte sich die Höhle. Zunächst schien sie wie viele andere, feuchte Wände, mineralische Ablagerungen, gelegentliche Tropfen, die von der Decke fielen. Aber bald bemerkten wir, dass manche der Stalagmiten seltsam geformt waren. Sie waren nicht glatt oder rund, wie man es erwartet hätte, sondern verdreht, spiralförmig, als hätten sich zwei Kräfte gegeneinander geschoben. Einige waren durchlöchert, wie von Wurmgängen oder Bohrern. Doch keine dieser Öffnungen wies die typischen Spuren von Wassererosion auf. »Das ist nicht natürlich«, sagte Erik schließlich. Ich kniete mich an eine der Formationen heran, fuhr mit der behandschuhten Hand darüber. Manche Oberflächen waren glatt und glänzend, andere rau wie vertrocknete Haut. Es war, als hätte jemand versucht, diese Strukturen zu verändern. Oder als hätte etwas daran genagt. Ich richtete meine Stirnlampe nach unten. Und erst da sah ich sie. Knochen. Einzeln verstreut. Kaum mehr als Fragmente. Ein Unterkiefer, zahnlos. Einige Wirbel, winzig, vielleicht von einer Maus. Andere größer, länger. Vielleicht von einem Tier. Vielleicht von etwas anderem. Erik ging neben mir in die Hocke, hob vorsichtig ein Knochenstück auf und drehte es in der Hand. Könnte ein Fuchs gewesen sein, murmelte er. Oder etwas, das sich verirrt hat. Ich zuckte mit den Schultern, aber mein Magen zog sich zusammen. Wenn der Eingang schon so lange verschüttet war, wie sind Sie dann hier reingekommen? Erik sagte nichts darauf. Die Stille kroch zurück. Selbst unsere Bewegungen schienen gedämpft, als ob der Stein unsere Präsenz verschluckte. Dann ein Geräusch. Es war leise. So leise, dass ich fast glaubte, es mir nur eingebildet zu haben. Ein leichtes Tappen, wie ein Nagel auf Stein, hohl, rhythmisch, direkt hinter einem Felsvorsprung. Ich fror ein, hebelte Eriks Aufmerksamkeit mit einem Fingerzeig in Richtung des Geräuschs. Seine Stirnlampe schwenkte in die Dunkelheit und wir sahen nichts. Nur Staub, der sich leicht bewegte, nicht aufgewirbelt von Wind, sondern vibrierend. Als käme etwas von tiefer unten. Echos, sagte Erik nach einem Moment. Geräusche hallen in solchen Höhlen seltsam. Du weißt das. Ich nickte langsam, obwohl meine Haut sich kalt anfühlte. Irgendetwas hat diese Knochen hierher gebracht. Er zuckte mit den Schultern. Vielleicht auch nur Zeit und Zufall. Wir gingen weiter. Und dann fanden wir sie. Die Wandzeichnungen. Anfangs dachte ich, es seien nur Verfärbungen, vielleicht mineralische Ablagerungen. Doch dann erkannte ich sie. Eingeritzte Linien, primitive Figuren, leicht verblasst, aber eindeutig von Menschenhand geschaffen. Ich hatte schon einmal Höhlenmalerei gesehen. In Spanien, in Frankreich. Dort, wo unsere frühen Vorfahren ihre Jagdszenen auf die Wände gebannt hatten. Hier war es ähnlich. Figuren mit Speeren, mit Feuer, jagend auf Hirsche, Vögel, sogar Auerochsen. Doch diese Bilder gingen weiter. In den nächsten Reihen rannten die Figuren, nicht mehr in Jagdformation, sondern fliehend. Vor etwas Großem, etwas, das aus einem Knäuel aus Linien, Zacken und Schatten bestand. Kein klares Bild, sondern eine chaotische Form, als hätte der Künstler versucht, etwas darzustellen, das nicht in menschliche Begriffe passte. Ich trat näher heran. Der Körper dieses Wesens war verzerrt, unbestimmt. Und doch war klar, dass es riesig war, übermächtig. In den folgenden Szenen versuchten die kleinen Figuren, es zu bekämpfen. Sie stachen mit Speeren, fuchtelten mit Fackeln. In einem Bild war das Wesen mit dunkler Farbe überzogen, möglicherweise Blut. Doch es fiel nicht. Die letzten Bilder waren die verstörendsten. Die Menschen flohen. Sie kauerten sich in einer Höhle zusammen, gezeichnet mit gebückten Rücken, erhobenen Händen. Und das Wesen stand vor dem Eingang. Wie ein Schatten. Eine unüberwindbare Wand. Ganz unten, fast übersehen, war eine letzte Darstellung. Ein einzelner Mensch, ganz allein in der Höhle, eingeschlossen. Ich trat einen Schritt zurück, das Licht meiner Lampe flackerte leicht. Erik sagte nichts. Stand nur da, die Stirn in Falten, die Hand an der Wand. Wie alt? Denkst du, das ist? Fragte ich schließlich. Er antwortete nicht sofort. Als er sprach, war sein Ton leiser als sonst. Zu alt, um sicher zu sein. Vielleicht haben unsere Vorfahren einfach die falschen Pilze gegessen und sind nie wieder herausgekommen. Ich lachte nicht, er auch nicht. Wir markierten die Stelle mit einer farbigen Leine, bevor wir tiefer in die Höhle vordrangen. Und während wir durch die nächste Passage krochen, den Fels so nah an unseren Rücken, dass wir kaum atmen konnten, wusste ich tief in meinem Inneren, Wir waren nicht allein.
Die Passage, durch die wir krochen, war ein enger Spalt zwischen zwei massiven Gesteinsschichten. Der Fels war rau und rissig, wie das aufgerissene Maul eines uralten Wesens. Meine Rippen schabten gegen den Boden, während mein Rücken an die kalte Decke gedrückt wurde. Ich konnte meine Arme kaum bewegen, musste sie weit nach vorne ausstrecken, um mich weiterzuziehen. Erik schob sich hinter mir her. Seine Stiefel schrammten über den Stein, jeder Laut gedämpft, fast erstickt von der Enge des Raums. Wir sprachen nicht. Es war, als hätten die Zeichnungen an der Wand uns die Sprache verschlagen. Oder vielleicht wollten wir einfach nicht, dass unsere Stimmen etwas aufweckten, das schlief. Nicht so schlimm, oder? Kam Eriks Stimme schließlich von hinten, schwach und gedämpft. Nur wenn man nicht klaustrophobisch ist, knurrte ich, ohne mich umzudrehen. Ein kurzer Moment der Stille, dann hörte ich ihn leise lachen. Ich schob mich weiter, Zentimeter um Zentimeter, bis die Enge schließlich einem weiteren Hohlraum wich. Der Raum vor mir öffnete sich abrupt, wie das Innere eines aufgebrochenen Steineis. Ich rutschte hinein, mein Körper rollte ein Stück über den unebenen Boden. Die Lampe an meiner Brust schwang wild hin und her, warf tanzende Schatten an die Wände. Ich atmete tief durch. Die Luft war kälter als zuvor, fast schneidend, mit einem metallischen Nachgeschmack, der mir seltsam vertraut vorkam. Erik kroch wenige Augenblicke später aus der engen Passage, rappelte sich auf und klopfte sich den Staub von den Knien. Dann sah auch er sich um und blieb stehen. Wir waren in einer weiteren riesigen Kammer. Diese war noch größer als die erste, die wir entdeckt hatten. Die Decke war gewölbt wie das Dach eines uralten Tempels, übersät mit unzähligen Stalaktiten, die im Licht unserer Lampen glänzten wie alte Klingen. Manche waren so lang wie ein Mensch, andere dünn wie Nadeln. Die Wände waren mit schimmernden Ablagerungen überzogen, die das Licht in seltsamen Farben zurückwarfen. Grün, grau, manchmal ein unheimliches Blau. Der Boden war uneben, gesprenkelt mit Felsbrocken und flachen Pools, die wie Spiegelflächen wirkten. In einem dieser Becken bewegte sich das Wasser, obwohl keine sichtbare Quelle es speiste. Es vibrierte leicht, pulsierend, als würde es atmen. »Das ist nicht normal«, flüsterte ich. Erik trat an meine Seite. Sein Blick war starr, die sonst so lockere Art verschwunden. »Es ist, als wären wir in einem Ort, den niemand je betreten hat. Als wäre das, für uns nicht gemacht.« Ich sagte nichts. Aber seine Worte trafen einen Nerv. Es fühlte sich falsch an, hier zu sein. Falsch auf eine Weise, die ich nicht beschreiben konnte. Nicht wegen Gefahr oder wegen Einsturzgefahr, sondern wegen etwas viel Ursprünglicherem. Etwas, das älter war als wir. Ich zog die Sicherheitsleine weiter, befestigte sie an einem massiven Stalagmiten, der aussah wie eine gekrümmte Wirbelsäule. Dann schritten wir weiter, unsere Schritte leise auf dem feuchten Stein. Je tiefer wir vordrangen, desto fremdartiger wurde die Höhle. Die Gesteinsformationen wirkten nicht mehr wie zufällige Launen der Natur. Sie waren geordnet, nicht symmetrisch, aber strukturiert, wie Spuren eines uralten Musters, das wir nicht verstanden. Einige Felsformationen sahen aus, als wären sie geschliffen worden, andere wie von Klauen zerkratzt. In einer Ecke entdeckten wir eine Struktur, die sich deutlich vom Rest abhob. Drei Stalagmiten, beinahe identisch in Höhe und Form, bildeten ein Dreieck, das exakt in Richtung einer weiteren Öffnung zeigte. Kein Zufall, da war ich mir sicher. Der Gedanke an bewusste Gestaltung ließ mich frösteln. »Denkst du, das war menschlich?« fragte ich. Erik antwortete nicht sofort. Dann sagte er leise, »Wenn ja, dann waren es keine Menschen, wie wir sie kennen.« Das Geräusch kam plötzlich. Ein leises, hohles Kratzen. Nicht nah, aber deutlich. Es hallte aus dem Tunnel, aus dem wir gekommen waren. Wir drehten uns gleichzeitig um. Unsere Lampen tauchten den Eingang in flackerndes Licht. Nichts bewegte sich, nur Felsen und Dunkelheit. »Vielleicht war es ein Stein«, sagte Erik. Ich schüttelte langsam den Kopf. Oder nicht. Wir warteten. Keine Bewegung. Kein weiteres Geräusch. Die Stille dehnte sich. Schließlich gingen wir weiter. Am Rand der Kammer, fast verborgen hinter einem umgestürzten Felsen, fanden wir die nächste Entdeckung. Eine Ansammlung blasser, abgenutzter Knochen. Anders als zuvor waren diese nicht vereinzelt verstreut, sondern lagen zusammen wie ein aufgebrochener Leichnam. Und sie waren menschlich. Zumindest fast. Ich kniete mich hin, leuchtete die Knochen ab. Der Schädel war größer als unserer, breiter, massiver. Der Brustkorb war zerborsten, als wäre er von innen gesprengt worden. Überall an den Knochen waren tiefe Kerben, als hätte man mit Zähnen hineingebissen.
Erik stieß einen gedämpften Pfiff aus. »Das ist kein Tier. Das ist ein verdammter Neandertaler. Oder irgendwas, das mal einer war.« Ich sagte nichts. Starrte nur auf das Gebiss oder das, was davon übrig war. Es fehlten Zähne. Andere waren abgeschliffen. Als hätte der Besitzer etwas Hartes, Ungenießbares gefressen. Etwas, das nicht für Zähne gemacht war. Der Raum schien sich plötzlich zu verengen. Die Stille war nicht mehr beruhigend, sondern erdrückend. Ich drehte mich langsam zum Tunneleingang zurück. Nichts. Aber die Luft hatte sich verändert. Etwas war wach geworden. Wir hatten beide schon viele Höhlen betreten. Tropfsteingebilde, unterirdische Flüsse, enge Schächte. Nichts davon war neu für uns. Aber was wir in dieser Tiefe fanden, war anders. Fremdartig. Es fühlte sich nicht an, als wären wir einfach nur in der Erde unterwegs. Es fühlte sich an, als würden wir in etwas hineingehen, das nie für Menschen gemacht worden war. Wir hatten kaum ein paar Schritte vom Skelett entfernt, als wir auf eine zweite Wand aus Gestein stießen, leicht schräg geneigt, glatt und fast eben. Anders als die natürliche Wölbung der übrigen Höhlenwände wirkte diese Fläche fast künstlich geglättet, als hätte jemand sie vorbereitet, für etwas. Und dann sahen wir die Zeichen. Zuerst dachte ich, es wären nur Kratzspuren. Vielleicht verursacht durch das Einstürzen von Fels oder durch Tiere, die sich ihren Weg durch den engen Tunnel gesucht hatten. Doch je länger ich hinsah, desto klarer wurden die Muster. In die Wand waren Bilder geritzt. Primitive Linien, Strichmännchen, Gruppen von kleinen Figuren mit Speeren und Fackeln, Menschen. Sie wirkten hektisch gezeichnet, fast wie in Panik erschaffen, aber es war eindeutig. Das waren keine zufälligen Spuren. Petroglyphen, murmelte Erik. Ich nickte langsam, aber viel tiefer als jede bekannte Fundstelle. Wer auch immer das gemacht hat, ist sehr weit vorgedrungen. Wir leuchteten die Wand weiter ab. Die Szene war zunächst vertraut. Menschen, Tiere, Jagd. Doch dann kam der Wandel. Die Tiere wurden weniger. Die Menschen begannen, von etwas zu fliehen. Ein Ding, das nicht klar dargestellt war. Ein Schatten aus Linien, Spiralen, verdrehten Gliedmaßen. Es war, als hätte der Künstler etwas darstellen wollen, das sich jeder Beschreibung entzog. Es war kein Tier, kein Mensch. Kein Geist. Es war nur das Ding. »Was ist das?«, fragte Erik leise. Ich schüttelte langsam den Kopf. »Ich weiß es nicht, aber sie haben versucht, es zu bekämpfen.« Die folgenden Darstellungen zeigten Menschen, die auf das Wesen einstachen. Sie trugen Fackeln, warfen Speere. In einer Szene schien das Wesen zu bluten. Dunkle Pigmente liefen über die Felsen, als hätte der Maler echtes Blut als Farbe verwendet. Doch selbst verwundet blieb das Ding stehen. Es bewegte sich nicht. Es fiel nicht. Dann änderten sich die Bilder erneut. Die Menschen begannen zu fliehen. Weg von dem Wesen. Einige liefen in eine Höhle, andere knieten davor, die Hände zum Himmel gereckt. Und das Ding, es verfolgte sie. Ohne Beine, ohne definierte Form, aber es verfolgte sie, als würde es sich durch Schatten bewegen. Die letzte Szene war die verstörendste. Ganz unten, in der Ecke der Wand, klein und kaum sichtbar, war eine einzelne Figur zu sehen, eingeschlossen in einem Höhlenraum. Keine Waffen, keine Flamme, Nur sie. Allein. Und das Ding draußen vor dem Eingang. Wartend. Ich trat zurück. Mein Rücken berührte beinahe die gegenüberliegende Wand. So eng war der Raum. Ich spürte, wie mein Atem schwerer wurde. »Es ist eine Warnung«, sagte ich. Erik schwieg. Dann fuhr er mit dem Finger die Linien der letzten Zeichnung nach. »Oder ein Protokoll.« Ich sah ihn an. »Was meinst du?« »Vielleicht ist das hier passiert. Genau so. Und der Letzte hat es dokumentiert.« Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. Ich blickte zum Tunnel zurück, aus dem wir gekommen waren. Die Stille dort war vollkommen. Kein Tropfen, kein Wind, nur Dunkelheit. Erik ließ die Hand sinken. »Ich habe so etwas noch nie gesehen. Nicht in Frankreich, nicht in Rumänien. Nirgendwo.« »Weil es vielleicht nie jemand gesehen hat und trotzdem da war«, flüsterte ich. Wir verharrten einen Moment. Unsere Lampen warfen flackernde Schatten über die Wand, über das Ding in den Zeichnungen, über die fliehenden Gestalten. Dann hörten wir es wieder. Ein Geräusch. Ein leises, hohles Kratzen. Diesmal war es näher. Es kam nicht aus dem Tunnel, sondern schien direkt unter unseren Füßen zu sein. Ich kniete mich nieder, legte mein Ohr gegen den Boden. Da war es. Ein sanftes, rhythmisches Kratzen, wie von langen, trockenen Fingernägeln auf Stein. Ich sprang auf. Mein Blick traf den von Erik. »Wir sollten nicht weitergehen«, sagte ich. Doch er schüttelte den Kopf. »Wenn wir jetzt aufhören, werden wir nie wissen, was das ist, und niemand wird uns glauben.« Ich wusste, dass er recht hatte, aber mein Bauchgefühl sagte etwas anderes.
Wir standen still. Unsere Stirnlampen warfen unstete Lichtkegel über den glatten Steinboden. Das Kratzen unter uns war verklungen, als hätte es nie existiert. Aber wir wussten beide, dass wir es gehört hatten. Es war nicht das Knacken eines Felsens oder das Rutschen von Kies. Es war gezielt, rhythmisch, bewusst. »Vielleicht nur ein Echo«, sagte Erik, doch seine Stimme klang alles andere als überzeugt. Ich antwortete nicht. Mein Blick war auf den Boden gerichtet, auf die Stelle, unter der wir das Geräusch vernommen hatten. Der Fels wirkte dort glatter, als hätte er häufiger Bewegung erlebt oder als hätte sich dort etwas durchgeschoben. Die Vorstellung ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Erik ging ein paar Schritte voraus und leuchtete in eine schmale Öffnung am anderen Ende der Kammer. Ein neuer Tunnel. Der Eingang war breiter als die vorherigen, doch der Schatten darin war undurchdringlich. Es war, als saugte der Gang das Licht in sich auf, als hätte er kein Ende, kein Ziel. »Glaubst du, da geht's weiter?«, fragte er leise. Ich wollte Nein sagen. Ich wollte vorschlagen, umzukehren, doch stattdessen nickte ich langsam. »Nur kurz, und dann kehren wir um.« Erik grinste angespannt. »Kurz. Wir überprüften unsere Ausrüstung, befestigten eine neue Markierung an der Hauptleine, dann krochen in den neuen Tunnel. Die Luft veränderte sich sofort. Sie war nicht nur kälter, sondern auch dicker. Schwer zu atmen. Jeder Atemzug fühlte sich an, als würde man Staub einatmen, fein wie Asche. Nach wenigen Metern begann der Tunnel sich zu verengen. Nicht drastisch, aber spürbar. Die Wände schienen sich auf uns zuzubewegen. Ich spürte, wie mein Pulsschlag sich beschleunigte. Ich erinnerte mich daran, warum ich das Höhlentauchen einst aufgegeben hatte. Diese Enge, dieses Gefühl, lebendig begraben zu sein. »Alles gut?«, hörte ich Erik hinter mir flüstern. »Noch ja«, antwortete ich, obwohl meine Stimme schon etwas zu hoch klang. Nach einer Biegung weitete sich der Gang wieder. Wir kletterten über einen schmalen Absatz, der in eine weitere Kammer führte. Diese war kleiner als die vorige, doch auch sie war mit seltsamen Formationen gefüllt. Überall standen Stalagmiten, spitz und unförmig, wie aufgerichtete Finger, die aus dem Boden ragten. Zwischen ihnen verlief ein schmaler Pfad, den wir vorsichtig entlang gingen. Dann kam es wieder.
Ein Geräusch. Anders als zuvor. Ein Atmen. Nicht das Rauschen des Windes. Kein Luftzug. Es war ein feuchtes, rasselndes Keuchen. Schwach, aber nah. Es schien aus derselben Richtung zu kommen, aus der wir gekommen waren. Wir drehten uns um. Unsere Lampen durchdrangen die Dunkelheit des Gangs, doch da war nichts. Nur Schatten. Nur Stille. Das Atmen war verschwunden. Ich glaube, wir sollten wirklich zurückgehen, sagte ich, bemüht, ruhig zu bleiben. Erik nickte. Zum ersten Mal sah ich echte Furcht in seinem Blick. Wir drehten uns um, machten kehrt, gingen den schmalen Pfad zurück durch die Kammer. Dann, als wir gerade in die Biegung des Tunnels eintraten, hörten wir es erneut. Das Atmen. Diesmal war es deutlich lauter. Und es war näher. Erik blieb stehen, sein Körper erstarrte. »Da ist etwas«, flüsterte er. Ich wollte ihn anschreien, dass er sich bewegen soll, doch meine Kehle war wie zugeschnürt. Ich zwang mich, an ihm vorbeizugehen, drückte mich an der Tunnelwand entlang, tastete nach dem Seil, das wir gespannt hatten. Dann passierte es. Ein Schatten. Nur eine Bewegung am Rande meines Blickfeldes huschte durch die Dunkelheit am anderen Ende des Gangs. Es war zu schnell, um es richtig zu erkennen, doch ich sah genug. Es war bleich, hautlos. Es bewegte sich nicht wie ein Mensch, sondern wie etwas, das nur den Versuch unternahm, menschlich zu wirken. Erik fluchte leise und zog mich mit sich. Wir rannten, so schnell es der enge Gang erlaubte. Unser Licht flackerte. Die Schatten tanzten an den Wänden. Das Keuchen hinter uns wurde schneller, näher. Es war, als bewegte sich das Ding ohne Berührung des Bodens, als glitte es durch die Dunkelheit. Wir erreichten die Kammer mit den Wandzeichnungen. Ich stolperte über einen losen Stein, fiel fast, doch Erik zog mich weiter. Die Leine war unsere Rettung. Sie führte zurück, zurück durch das schmale Gewölbe, zurück in Richtung Ausgang. Doch das Geräusch folgte uns. Das Atmen wurde von einem Kratzen begleitet. Krallen auf Stein. Ich drehte mich nicht mehr um. Ich wollte nicht sehen, wie nah es war. Wir zwängten uns zurück durch die Engstelle, durch die wir gekommen waren. Die Wände drückten gegen unseren Rücken, gegen unsere Brust. Das Licht meiner Stirnlampe flackerte wieder. Ich hörte Eriks Atem neben mir. Schnell, flach, panisch. Dann hörte ich ihn flüstern. Es ist direkt hinter uns. Der Tunnel schloss sich enger um uns, als wolle die Höhle selbst verhindern, dass wir entkommen. Mein Rücken kratzte gegen die Decke, meine Brust rieb an dem feuchten Steinboden. Jeder Atemzug war kurz, flach, gehetzt. Erik war direkt hinter mir, sein Atem schnell und unregelmäßig. Seine Stirnlampe zuckte nervös über das Gestein. Das Kratzen hatte aufgehört. Aber das Atmen, dieses rasselnde, feuchte Atmen, war noch da. Näher als je zuvor. Ich versuchte, mich nicht umzusehen. Ich zwang mich vorwärts. Zentimeter um Zentimeter zog ich mich durch die Enge. Meine Fingerspitzen suchten Halt, fanden Risse, Grate, Kanten. Hinter mir stieß Erik leise Flüche aus, begleitet von dem dumpfen Kratzen seiner Stiefel gegen das Gestein. Dann ein Laut. Kein Kratzen. Kein Keuchen. Ein Poltern. Etwas Schweres, das gegen Stein schlug. Ich hielt inne, unfähig weiterzukriechen, unfähig mich zu bewegen. Und dann traf es zu. Ein Schrei gellte durch den Tunnel, dumpf und verzerrt durch die Enge. Ich hörte, wie Erik getroffen wurde, hörte das dumpfe Klatschen von Fleisch auf Stein, das Knacken von Knochen. »Erik!« rief ich, aber mein Ruf verhallte in der Finsternis, als hätte ihn der Tunnel verschluckt. Ich versuchte, mich umzudrehen, doch es war unmöglich. Der Tunnel war zu eng. Ich konnte nur lauschen, nur hoffen. Ein Stöhnen, dann ein kehliges Röcheln. »Ich bin okay«, keuchte Erik. Ich presste die Stirn gegen den kalten Stein. »Was war das?« Keine Antwort. »Erik?« »Etwas hat mich erwischt. Mein Arm, Ich glaube, es hat mich gekratzt oder gebissen. Ich weiß es nicht. Ich zwang mich zur Bewegung. Ich zog mich weiter, so schnell es ging. Meine Ellbogen bluteten, meine Knie schrammten über scharfkantige Steine. Erik keuchte weiter hinter mir. Ich kann meine Hand nicht spüren. Ich wusste, was das bedeutete. Der Schnitt war tiefer, als er zugeben wollte. Vielleicht hatte das Ding einen Nerv getroffen. Vielleicht war etwas anderes im Spiel. Etwas, das man mit Logik nicht erklären konnte. »Du musst weiter«, sagte ich, als ich den nächsten Zwischenraum erreichte. Er war etwas größer, gerade groß genug, um sich aufzurichten. Ich drehte mich um, leuchtete mit meiner Stirnlampe in den Tunnel. Erik schleppte sich voran, sein Gesicht schmerzverzerrt, der Ärmel seines Pullovers blutgetränkt. Die Bewegung seiner linken Hand war unkoordiniert. Sie schleifte nutzlos am Boden, während er sich mit der anderen voranzog. Und dann, hinter ihm, ein Schatten. Nur ein Schemen. Ein kurzes Aufblitzen von Bewegung. Etwas duckte sich tief am Boden des Tunnels. Hautlos, blass, mit einer grotesken, zuckenden Bewegung. Es war kaum mehr als ein Flackern am Rand des Lichtkegels, aber es reichte aus, um mir das Herz in die Kehle zu treiben. »Erik, schneller! Es ist da!« Er keuchte, versuchte sich zu beeilen. Seine Stiefel scharrten panisch über den Boden. Dann ergriff ich seine gute Hand und zog ihn die letzten Meter durch die Engstelle. Wir fielen gleichzeitig in die nächste Kammer. Erik stürzte auf die Seite, keuchend, das Gesicht vor Schmerz verzerrt. Ich zog ihn hinter einen der großen Stalagmiten, meine Stirnlampe auf den Tunneleingang gerichtet. Stille. Nur unser Atem. Das Tropfen von Wasser irgendwo in der Tiefe. Und dann ein Schritt. Nicht laufend. Nicht springend. Einfach nur ein langsamer, schlurfender Schritt. Ich hielt den Atem an. Ein Schatten bewegte sich am Rand des Lichtkegels. Keine klaren Konturen, nur Bewegungen. Seltsam zuckend, fast wie ein Tier mit gebrochenen Gliedmaßen. Doch es war zu groß, viel zu groß. Erik flüsterte, es hat mich gerochen. Ich weiß es. Ich wollte widersprechen, ihm Mut machen, doch ich konnte nicht, weil ich dasselbe spürte. Dieses Wesen wusste, dass wir da waren. Es wollte, dass wir es wussten. Dann ein Knurren. Tief. Nass. Kein tierischer Laut. Kein menschlicher. Etwas dazwischen. Es vibrierte in der Luft, in unseren Knochen, in der Höhle selbst. Das Wesen kam auf uns zu. Erik versuchte, sich aufzurichten, taumelte, fiel wieder. Ich packte seine Schulter. »Lauf! So schnell du kannst!« »Ich kann er nicht. Meine Hand, sie, dann mit den Beinen.« Wir rannten. Nicht blindlings. Nicht wie in Panik. Die Höhle ließ keine Eile zu. Jeder Schritt musste vorsichtig sein. Die Steine waren rutschig, scharf, heimtückisch. Hinter uns ein Laut. Als würde etwas auf vier Gliedmaßen rennen. Ein Geräusch wie Krallen, die über Gestein kratzen, gefolgt von einem Rasseln, das sich wie ein Lachen anhörte, aber nicht menschlich. Ich warf einen Blick über die Schulter. Nichts. Nur Schatten.
Wir rannten nicht mehr. Nicht, weil wir es nicht wollten, sondern weil wir es nicht konnten. Die Gänge, die sich durch die Tiefe der Erde schlängelten, ließen kein hastiges Entkommen zu. Der Boden war uneben, glitschig vom ewigen Tropfen kondensierter Feuchtigkeit. Jeder Schritt konnte der letzte sein, wenn man abrutschte, stürzte oder sich den Knöchel brach. Hinter uns war nichts zu sehen, aber etwas war da. Wir hörten es. Ein Kratzen. Mal leise, fast wie das Rascheln von Insektenflügeln. Dann wieder laut und klar, wie eine Klaue, die über Stein fuhr. Und dieses Atmen. Dieses tiefe, schleppende, keuchende Atmen, wie eine Lunge, die nicht mehr für den menschlichen Körper gebaut war. Erik hielt sich den blutenden Arm. Seine Bewegungen waren fahrig, sein Gesicht kalkweiß. Die Stirnlampe auf seinem Helm war zerbrochen, nur noch ein stumpfer Lichtschimmer flackerte. Ich stützte ihn, so gut ich konnte, doch sein Gewicht wurde von Minute zu Minute schwerer. »Wir sind fast da«, log ich. »Nur noch ein paar Meter.« Er sagte nichts. Nur ein schwaches Nicken. Wir folgten der gespannten Leine zurück, die uns durch die Gänge führte. Sie war unsere einzige Orientierung. Ohne sie wären wir längst verloren gewesen, in der Schwärze verschluckt wie so viele andere vor uns. Dann kamen wir zur Engstelle. Der Tunnel, durch den wir gekommen waren. Ein natürlicher Schacht, kaum breiter als ein menschlicher Körper. Ich wusste, was vor uns lag. Meterlange Enge, Gestein links und rechts, kaum Luft zum Atmen. Ein Kriechtunnel, durch den wir uns bei Eintritt in diese Höhle gezwängt hatten und der nun unser einziges Tor zur Freiheit war. Ich ging zuerst. Ich legte mich flach auf den Bauch, streckte die Arme aus und zog mich hinein. Das Gestein schabte sofort an meinen Schultern. Der Rucksack drückte gegen meinen Rücken. Jeder Atemzug war erzwungen. Ich presste mein Gesicht in den Staub, konzentrierte mich auf das Licht vor mir, der blasse, blaugraue Schimmer des Ausgangs, kaum größer als eine Briefmarke. Hinter mir hörte ich, wie Erik sich ebenfalls in den Tunnel schob. Er keuchte, fluchte leise. Ich wusste, dass sein verletzter Arm ihn behinderte, doch er bewegte sich, langsam aber bestimmt. Dann hörte ich ihn innehalten. »Leon«. Seine Stimme war flach, seltsam entfernt. »Was ist?«, fragte ich, ohne mich umzudrehen. Ich konnte mich nicht umdrehen, nicht in dieser Enge. Meine Hand, ich spüre sie nicht mehr. Mir wurde kalt. Ich versuchte, mich zu erinnern, wie tief die Wunde gewesen war, wie viel Blut er verloren hatte, wie lange das Adrenalin ihn vielleicht davon abgehalten hatte, den wahren Schmerz zu fühlen. »Dann zieh mit dem anderen Arm, mit den Beinen.« »Du kannst das«, sagte ich fest. Hinter mir herrschte Stille. Dann hörte ich das Schaben seiner Stiefel auf dem Stein, seine mühsamen Bewegungen. Doch sie waren langsam, zu langsam. Dann kam es zurück. Zuerst war es nur ein Laut, ein leises, rasselndes Atmen. Aber diesmal nicht mehr fern. Es war direkt hinter uns. Ich drehte den Kopf, soweit es ging, konnte aber nichts sehen. Nur Fels. Nur Dunkelheit. Eriks Atem wurde schneller. Seine Bewegungen hektischer. Ich hörte, wie er mit dem funktionierenden Arm und seinen Beinen versuchte, sich weiterzuziehen. Doch der Tunnel ließ keine Eile zu. Jeder Versuch, schneller zu kriechen, führte zu lautem Schleifen, zu panischem Schaben. Dann ein Laut. Kein Schrei, kein Knurren, ein Atemzug, lang, tief, feucht, direkt hinter Erik. Ich begann zu schreien. »Schneller! Los, Erik, beweg dich!« Ich konnte spüren, wie das Ding näher kam. Ich konnte es nicht sehen, aber ich wusste, es war da. Ich fühlte, wie sich die Luft veränderte, wie der Fels plötzlich feuchter wurde, warmer, als würde das Ding selbst Hitze abstrahlen. »Ich kann nicht mehr«, keuchte Erik. »Doch, du musst. Du bist fast da.« Ich zog mich nach vorne, robbte verzweifelt auf den Lichtschein zu, der nur noch wenige Armlängen entfernt war. Meine Finger krallten sich in den Fels. Ich ignorierte die Schmerzen, das Brennen in meinen Lungen. Ich musste raus. Ich musste. Hinter mir hörte ich einen Laut, der alles in mir erstarren ließ. Ein Würgen, ein Ruck und dann Stille. Kein Keuchen mehr, kein Schleifen, kein Erik. Ich rief seinen Namen. Einmal, zweimal, immer lauter. Keine Antwort. Nur ein Knacken, feucht, nass und dann ein leises, verächtliches, vibrierendes Röcheln, als würde etwas Zufriedenheit ausatmen. Ich schrie. Ich schrie aus purer Angst, aus Hilflosigkeit, und ich zog mich mit aller Kraft durch die letzten Meter des Tunnels. Meine Knie bluteten, meine Hände waren taub. Aber ich schob mich weiter, bis meine Finger den Ausgang erreichten. Ich stieß mich ein letztes Mal mit den Beinen ab und fiel ins Freie. Die kalte Nachtluft schlug mir ins Gesicht wie eine Ohrfeige.
Ich lag da, keuchend, zitternd, die Arme ausgestreckt, den Körper voller Schrammen und Staub. Über mir rauschten die Baumkronen. Der Himmel war pechschwarz, von Sternen gesprenkelt. Ich drehte mich auf den Rücken. Die Öffnung hinter mir, das Loch, das wir gegraben hatten, war nur noch ein schwarzer Schlund.
»Erik«, flüsterte ich, »komm schon.«
Ich kroch zurück, beugte mich über das Loch, leuchtete mit meiner Lampe hinein. Nichts. Ich rief erneut, flüsterte, flehte. Dann hörte ich es. Ein Laut, kein Schrei, ein Kauen, nass, unverkennbar. Und dann ein letztes, dumpfes Knacken. Der Stein bebte leicht. Und ich wusste, Erik war nicht mehr da. Ich kniete vor der Öffnung, unfähig, mich zu bewegen. Meine Finger umklammerten die Taschenlampe, deren Lichtschein zitternd in den Schacht fiel, aber nur Dunkelheit traf. Nichts regte sich dort unten. Kein Laut, kein Flüstern, kein Scharren. Nur dieses schrecklich vertraute Gefühl, dass etwas in der Tiefe lauerte. Unbewegt, aber nicht tot. Ruhend, aber wach.
»Erik«, hauchte ich erneut. Ich wusste, dass es sinnlos war. Ich hatte das Geräusch gehört. Das Knacken von Knochen, das nasse, widerliche Schmatzen. Und diese Stille danach, sie war nicht leer. Sie war erfüllt von etwas. Von einer Präsenz. Von etwas, das auf mich wartete. Ich beugte mich noch einmal vor. Leuchtete so tief ich konnte. Die Lampe zeichnete zittrige Muster an die Tunnelwände, ließ sie für einen Moment wie lebendige Haut wirken. Adern, Poren, feuchte Schichten, die pulsierten. Aber Erik war nicht zu sehen. Kein Schatten, keine Bewegung, kein Lichtreflex auf Haut oder Kleidung, nichts. Nur ein letzter Laut erreichte mich, tief aus dem Fels heraus, ein keuchendes, klagendes, fast genussvolles Ausatmen. Und dann begann die Höhle zu atmen. Zuerst war es kaum merklich. Ein leises Zischen, das durch die Öffnung strich, als würde Luft eingesogen. Dann bebte der Boden. Zunächst schwach, kaum spürbar. Doch mit jedem Atemzug der Tiefe stärker. Kleine Steinchen begannen zu tanzen. Ein Riss zog sich unter meinen Füßen entlang. Und dann, wie ein Organismus, der sich gegen Eindringlinge wehrte, begann die Höhle sich zu verschließen. Steinbrocken, die wir stundenlang weggetragen hatten, begannen sich von selbst zu bewegen. Erst langsam, dann mit zunehmender Geschwindigkeit. Sie rutschten, kippten, fielen, als hätte eine uralte Kraft beschlossen, den Zugang zu begraben. Wieder. Ich wich zurück. Sah zu, wie das Loch, durch das Erik und ich in die Dunkelheit gekrochen waren, verschwand. Erst halb verdeckt, dann fast gänzlich geschlossen. Und schließlich war nichts mehr zu sehen, außer losem Gestein und Staub, der in der kühlen Nachtluft tanzte.
»Nein, nein, nein, nein!«
Ich fiel auf die Knie, begann wie wahnsinnig zu graben. Meine Fingernägel rissen auf, mein Atem ging stoßweise. Ich schob Steine zur Seite, warf sie hinter mich. Ich fluchte, schrie, flehte, aber es half nichts. Die Erde gab nichts mehr preis. Kein Lichtstrahl, kein Spalt. Kein Geräusch aus der Tiefe. Die Höhle hatte sich versiegelt, als hätte sie nie existiert. Ich weiß nicht, wie lange ich dort kauerte. Minuten? Stunden? Die Zeit war bedeutungslos geworden. Irgendwann nahm ich mein Handy aus der Tasche. Meine Finger zitterten so sehr, dass ich dreimal den Bildschirm verfehlte. Schließlich schaffte ich es, den Notruf zu wählen. Ein Freizeichen. Dann eine Stimme. »Notrufzentrale, was ist Ihr Notfall?« Ich öffnete den Mund. Doch es kam kein Ton heraus. Wie sollte ich das erklären? Dass ich mit einem Freund in eine nicht kartierte Höhle gekrochen war, in der uralte Zeichnungen von einem Wesen warnten, das im Fels lebte? Dass dieses Wesen ihn geholt hatte? Dass der Eingang sich von selbst wieder geschlossen hatte? »Mein Freund, er ist da unten«, brachte ich schließlich hervor. »Die Höhle ist eingestürzt. Er ist verschwunden.«
Die Stimme am anderen Ende war ruhig, professionell. Sie stellte Fragen, wollte Details. Ich gab ihnen den Standort, versuchte ruhig zu klingen, sachlich. Doch meine Stimme brach immer wieder, riss ab, bebte. Als die Polizei eintraf, war es bereits tief in der Nacht. Blaulicht tanzte zwischen den Bäumen. Zwei Streifenwagen, ein Rettungswagen, später auch Suchhunde. Männer mit Taschenlampen durchkämmten den Bereich, markierten die Stelle, an der ich stand. Ich zeigte ihnen den Schutthaufen, erzählte ihnen, was passiert war oder das, was sie akzeptieren würden. »Wir sind da runtergekrochen«, sagte ich. »Es gab eine Kammer. Und dann ist alles eingestürzt.« Die Beamten warfen mir lange Blicke zu. Einige glaubten mir vielleicht, andere hielten mich für traumatisiert. Verrückt, drogenbeeinflusst, aber sie fingen an zu graben. Stunden vergingen. Sie fanden nichts. Keine Öffnung, keine Gänge, keine Zeichnungen, nicht einmal einen Hohlraum. Der Boden war dicht, solide, wie unberührt. Sie nahmen mich mit zur Wache, befragten mich, wieder und wieder. Sie wollten wissen, wo Erik zuletzt gesehen wurde, ob es Streit gegeben hatte, ob wir Alkohol getrunken hätten. Ich wiederholte meine Geschichte jedes Mal gleich, und jedes Mal schien sie weniger glaubwürdig. Am Morgen ließen sie mich gehen. Ich kehrte auf mein Grundstück zurück, saß auf der Terrasse, starrte in den Wald und fragte mich, war es real? Dann, als der Wind durch die Bäume zog und die Schatten sich verdichteten, hörte ich es wieder, ganz leise, kaum wahrnehmbar. Ein Atemzug, tief, feucht, direkt unter meinen Füßen.
Die Tage nach dem Vorfall verschwammen. Ich funktionierte nur noch mechanisch. Ich aß kaum, sprach wenig, schlief fast gar nicht. Immer wieder erwachte ich schweißgebadet mit Bildern vor Augen, die mich nicht losließen. Der verzerrte Schatten am Rande des Lichtkegels, das dumpfe Knacken von Erik, das letzte Röcheln aus der Tiefe. Die Polizei stellte die Suche nach 3 Tagen ein. Offiziell galt Erik als vermisst. Ich wurde in den Berichten als letzter Zeuge aufgeführt. Ein Freund, der glaubte, sein Kamerad sei in eine natürliche Spalte gestürzt, die sich nun nicht mehr lokalisieren ließ. Ein tragischer Unfall. Ein unerklärliches Verschwinden. Ich kehrte immer wieder an die Stelle zurück. Jeden Tag. Oft bei Nacht. Ich grub, tastete die Erde ab, suchte nach einem Riss, einem Spalt, nach irgendetwas. Doch der Waldboden blieb fest. Der Eingang, den wir geöffnet hatten, war verschwunden. Die Höhle, die wir erkundet hatten, war wie ausgelöscht. Und doch, ich spürte sie noch. Manchmal, wenn der Wind aus einer bestimmten Richtung kam, war die Luft über der Senke kälter als anderswo. Und nachts, wenn alles um mich herum verstummte, hörte ich es wieder. Leise, tief unter meinen Füßen. Ein Atemzug. Nicht regelmäßig. Nicht menschlich. Ein einziges Ein- und Ausatmen. So als würde etwas dort unten liegen und schlafen. Oder wachen. Oder warten. Ich begann, Karten der Umgebung zu studieren. Alte Aufzeichnungen, handgezeichnete Vermessungen aus dem 19. Jahrhundert. Ich fand Notizen über nicht kartierte Höhlen. Sagen über verschwundene Jäger und Schäfer. Die meisten galten als Aberglaube, lokale Legenden. Doch mir war klar, dass es immer einen Ursprung für solche Geschichten gab. In einer der älteren Kirchen der Region entdeckte ich zufällig ein verwittertes Mosaik, eingelassen in den Boden nahe des Altars. Es zeigte stilisierte Figuren, die vor einer gewölbten Struktur niederknieten, darüber ein amorphes Wesen, das über ihnen thronte, ohne klares Gesicht, nur aus Linien und Schatten bestehend. Es war dasselbe Ding wie in den Wandzeichnungen in der Höhle. Niemand in der Gemeinde konnte mir sagen, was das Bild bedeutete. Einige meinten, es sei symbolisch, das Böse, vor dem man sich beugen solle. Andere sagten, das Bild sei uralt und einfach dekorativ. Ich wusste es besser. Etwas hauste unter diesem Land, etwas Altes, das seit Jahrhunderten verborgen lag. Vielleicht hatte es einst geschlafen. Vielleicht war es früher gefüttert worden. Vielleicht war der Eingang, den wir freigelegt hatten, das erste Mal seit Ewigkeiten geöffnet worden. Und wir hatten es gestört. Erik hatte es zuerst gespürt. Schon als wir die Zeichnungen fanden, hatte sich in uns beiden ein unbestimmtes Wissen geregt. Eine Vorahnung, die wir ignoriert hatten. Und jetzt war er fort, verschlungen. Und ich trug das Wissen in mir. Ich erzählte niemandem die Wahrheit. Wer hätte mir geglaubt, dass unter unseren Füßen ein Wesen lebte, das älter war als jedes bekannte Fossil, das sich zwischen den Gesteinsschichten verbarg wie ein Wurm im Apfel der Welt? Aber ich hörte es weiter. Jede Nacht. Und ich begann zu zählen. Nicht die Tage seit Eriks Verschwinden, sondern die Atemzüge. Sie kamen in Intervallen, manchmal nur einmal in der Stunde, dann wieder häufiger. Ich glaubte, sie wurden schneller, als würde etwas erwachen. Ich begann, meine Notizen zu verstecken, zeichnete Karten der vermuteten Höhlenverläufe, skizzierte die Figuren aus der Höhle, aus dem Gedächtnis, schrieb nieder, was ich gesehen, was ich gespürt hatte. Ich wusste, ich würde irgendwann verschwinden. Nicht durch einen Unfall, nicht freiwillig. Es würde mich holen, wie es Erik geholt hatte. Vielleicht in der Nacht, vielleicht beim nächsten Versuch, die Höhle wieder zu öffnen. Vielleicht, wenn ich endlich zu tief gegraben hatte. Aber ich wollte, dass jemand es findet. Dass jemand versteht. Darum schreibe ich dies. Nicht als Warnung, denn ich weiß, dass niemand wirklich gewarnt werden will, sondern als Beweis. Wenn du das hier liest und du denkst darüber nach, Höhlen zu erkunden, Karten zu hinterfragen, alten Pfaden zu folgen, dann erinnere dich an das, was ich dir jetzt sage. Manche Orte wurden nicht vergessen, sie wurden versteckt.